Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Hallihallo, Folge 49. Wir sind wieder zurück, oder besser gesagt, ich bin wieder zurück, nachdem ja bei mir die letzten vor zwei Wochen ich krankheitlich ausgefallen bin und letzte Woche dann der liebe Axel kurzfristig auch noch ausgefallen ist. Deswegen gab es die letzten beiden Wochen keine Folge, aber umso heißer wie Frittenfett sind wir heute, dass wir heute den 22. Spieltag der Bundesliga analysieren können. Und heute ist der Adam wieder mit dabei. Ihr kennt ihn schon von Folge 47, als wir den 18. Spieltag analysiert haben hier im Keeper-Analyse-Podcast. Adam, grüß dich erstmal. Ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut.
Ja, herzlich willkommen, beziehungsweise danke, dass ich wieder da bin. Freue mich auf die Folge. Sind tatsächlich ja nur zwei Folgen her, wo ich das letzte Mal dabei war.
Ja, ja,
das stimmt. Aber schön, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich drauf und ja, bin gespannt, was wir heute wieder zaubern werden. Ja,
ja, die Menge hat dich gefordert und muss ich natürlich der Menge auch nachgehen. Ich glaube tatsächlich, die letzte Folge mit dir war die drittmeistgehörte Keeper-Analyse-Folge.
Nein, Spaß.
Ja, tatsächlich. Ja. Du hattest aber, glaube ich, große Konkurrenz, weil meistens die Rückblicke zu der Bundesliga, die waren meistens mal ganz gut, weil das dann wahrscheinlich irgendjemand dann geteilt hat, der ein bisschen mehr Reichweite hat als ich, aber das waren so knapp 5000 HörerInnen.
Also
von daher geht schon, ne? Aber wie viel das ja noch sind, ob dann vielleicht 4000 davon nur die erste Minute gehört haben und dann von meinem Intro irgendwie genervt waren. Keine Ahnung, deswegen gebe ich da nicht so viel drauf.
Sehr cool.
Sehr schön. Der 22. Spieltag hatte ja einiges zu bieten. Wir haben uns, oder ich habe mich dazu entschlossen, dass wir jetzt einzelne Szenen, wie zum Beispiel von Olli Baumann, der jetzt auch gegen Dortmund einige Paraden drin hatte und da auch in der Kicker-11 des Spieltages drin stand, haben wir jetzt gar nicht groß mit beachtet oder kommt nicht groß in dieser Folge vor. Dafür andere Themen. Und zwar, das erste Thema wäre das Spiel zwischen Mainz 05 und Gladbach, die am Freitagabend gespielt haben. Und da gab es ja tatsächlich auch wieder eine Besonderheit dieses ganzen Spieltages, nämlich Jonas Omlin, der neue Keeper von Borussia Mönchengladbach, ist verletzungsbedingt wieder ausgefallen, innerhalb der ersten Halbzeit schon. Heißt, Tobias Sippel kam wieder ins Tor, glaube ich, irgendwann in der 30. Minute, eine halbe Stunde etwa, ist er, glaube ich, dann eingewechselt worden. Und war dann tatsächlich auch für mein Dafürhalten an zwei Gegentoren beteiligt, genauer gesagt an dem 2:0. Lass uns da mal drauf schauen, Adam. Wie fällt da erstmal deine Analyse aus? Das Tor hat ja Ingwarzen am Ende des Tages geschossen, der diese Parade oder die versuchte Parade von Tobias Sippel dann über die Linie gedrückt hat, nachdem Ajorg da aus spitzen Winkel mit links abgeschlossen hat. Gab es dann direkt bei The Zone die Kritik, dass er den Ball vielleicht hätte besser oder mehr zur Seite abwehren können? Gehst du damit d'accord? Oder sagen, gar keine Chance, hat er irgendwie gut gehalten, kam gerade noch so dran?
Ja, also ja und nein. Auf der anderen Seite, ich glaube, man muss ihn schon irgendwo mit reinnehmen in das Ganze. Also ich persönlich finde in der Aktion selbst, ich finde es gar nicht so schlimm, dass er so einen Auftakt hat. Ne? Also das heißt, er springt da ja für mein Empfinden vielleicht etwas zu hoch, ja, dass er dann einen sehr langen Weg wieder nach unten hat, was das Ganze angeht. Aber grundsätzlich ist es so, ich bin jetzt auch nicht der Fan, der sagt, im Schussmoment stehen. Ja, ich mag das eigentlich, wo ich sage, okay, weil wann solltest du vielleicht stehen, wenn du weißt, wo der Ball hingeht? Also mit der Berührung des Balles, ja, vom Fuß des Gegners, weißt du in dem Moment als Torhüter noch gar nicht, wo er hingeht, dann bist du vielleicht auch einen Tick zu früh fertig. Also deswegen sage ich im Grunde genommen, wenn du ja 2-3 Meter danach in der fertigen Position bist, ist das vollkommen in Ordnung. Oder so wie jetzt hier auch der Sippel das gemacht hat, nämlich aus der Auftaktbewegung direkt in die Aktion zu gehen. Und das ist so aus dem spitzen Winkel, dass er so in dieses Entlasten kommt, ist das eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn er theoretisch aus dem Auftakt direkt rein kann in die Bewegung.
Setzt ja quasi seinen linken Fuß gar nicht auf, ne, sondern zieht ihn eigentlich direkt weg und kommt quasi aus diesem leichten Auftaktsprung. Wir müssen auch dazu sagen, der war jetzt nicht sonderlich groß, ne, wenn man das irgendwie von Kollegen wie Manuel Neuer oder Timo Horn teilweise kennt, wie hoch die dann manchmal springen, war bei Sippel jetzt nicht ganz so krass. Aber ich finde schon gerade dieser kurzen Distanz, würde ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen, weil gerade da finde ich es extrem wichtig, dass du permanent Bodenkontakt hast. Und vielleicht kann es sein, dass da diese Millisekunde vielleicht, weil er schwingt auch so ganz leicht mit dem Arm noch nach hinten, nicht viel, aber das kann da vielleicht noch dafür gesorgt haben, dass er den Ball dann nicht ganz klar zu sehr weggelenkt hat.
Genau, aber da gekommen ist. Und deswegen sage ich hier, vielleicht ein Tick zu hoch, vielleicht ein Tick zu hoch, aber an sich sage ich, wo lenkt er den Ball denn hin? Und wenn ich dann mir anschaue, er lenkt ihn ja schon zur Seite hinweg. Und ich sage alles, wenn man so diese Fünferlinie, die entfernte Fünferlinie nimmt, wenn da der Ball in die Richtung geht, dann sage ich, dann ist das erstmal ein gutes Ablenkverhalten. Dann muss man jetzt nicht sagen, das war jetzt richtig schlecht. Natürlich kann man jetzt ja darüber streiten, boah, hätte ihn weiter ablenken müssen oder sonst irgendwie. Aber boah, da muss ich mal sagen, ist es auch nicht immer so leicht, dann tatsächlich auch die Aktion, den Ball so abzulenken, dass er auch da hinkommen kann. Ja, also
oder ja, irgendwohin muss er ihn ja letztlich ablenken. Ne? Und er kann dann ja nicht, also wenn er ihn nach vorne ablenkt, ist Ingwertsen ohnehin da.
No? Genau. Die Ablenkung nach hinten weg, ja, diese verlängerten Fünfer, sage ich jetzt mal, ne, das finde ich top, finde ich gut. Ja. Natürlich hätte ich mir jetzt als Torwarttrainer gewünscht, dass den weiter ablenkt, aber es liegt jetzt auch nicht immer in deinem Ermessen, genau wie es vielleicht auch machbar wäre in der Aktion, vor allem in der Kürze der Zeit. Ja. Deswegen sage ich, an sich würde ich ihn jetzt bei dem Torschuss nicht hundertprozentig mit reinnehmen. Ja. Ich würde ihn vielleicht in die Aktion davor mit reinnehmen. Das hat er auch mir reingenommen. Ich muss ja den Ball tatsächlich dorthin abrollen, weil damit fängt er die ganze Aktion an. Ja. Und wenn man sich da... du willst noch was ergänzen zu dem,
was ich... Nee, tatsächlich nicht. Das ist ganz gut, dass du jetzt darüber lenkst, weil ich bin... also ich bin erstmal gespannt, was du jetzt dazu sagst, zu dieser Spielfortsetzungsaktion, die ja das Ganze letztlich irgendwo auch eingeleitet hat.
Genau, also wenn man sich da nochmal die Szene weiter anschaut, ne, mit den Bildern, dann sieht man ja einfach, dass er den Ball eröffnet, kurz ausrollt und da frage ich mich immer, okay, wenn ich einen Spieler anspiele, welche Spielfortsetzung hat er? Und nachdem er angerollt hat, presst er Mainz 05 direkt drauf und dann sieht man, dass er eigentlich der Mitspieler nur diese lange Spieleröffnung hätte. Und das heißt, wenn der eigene Mitspieler, den ich anspiele, dieselbe Spielfortsetzung hat wie ich, dann sage ich, dann kannst du auch selber machen, du musst ihn nicht anspielen. Das heißt, entweder hat er für mich zwei Optionen, entweder er spielt den Ball selber lang oder er wartet im Grunde genommen, bis mehr Struktur, bis mehr Ordnung wieder reinkommt, weil es sind noch zwei, drei eigene Spieler, die da mit hinten rauslaufen. Und da sage ich halt am Ende des Tages vielleicht den Ball nochmal halten, zwei, drei, vier Sekunden warten, bis seine eigenen Leute vorschieben. Notfalls haust das Ding immer noch lang. Aber du musst das Spiel ja in der Situation jetzt nicht unbedingt schnell machen, vor allem beim Stand von 0-0. Du hast da nichts zu gewinnen. Es ist kein Konter, den du einleitest oder sonst irgendwie.
Ich stand schon 1-0 für Mainz.
Entschuldigung, 1-0 bei Mainz. Genau. Aber es ist jetzt nicht, dass du damit einen Konter einleitest, ja, und wo ich dann sage, boah, muss er das jetzt tatsächlich auch so eröffnen? Glaube ich nicht. Und dadurch, sage ich, ist er irgendwo mit dran beteiligt, weil er die Situation einleitet. Aber in der Situation selbst würde ich jetzt nicht den großen Vorwurf geben.
Ja, also dieser Abroller dort auf dem Rechtsverteidiger, nicht Konrad Leimer, Leiner natürlich, auch schwierig. Ich habe mich auch gewundert, warum rollt er ihn dort direkt an? Allerdings hat es in der Gladbach immer noch erstmal gelöst bekommen. Und dann war ja, glaube ich, noch Kramer am Ball, der es dann irgendwie doch noch irgendwie durchgewurschtelt hat, aber dann wieder den Ball in diesem rechten Halbraum dort verloren. Also ich denke mal, dass das zwar erstmal noch gut gelöst war, aber Sippel hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass diese ganze Szenerie, sage ich mal, strukturiert aufgebaut wurde, sondern ja alles irgendeine Hektik gewesen wäre. Also im Zweifel wäre dann eben, wie du sagst, einfach ein langer Ball von entweder Leiner oder dann eben von Kramer oder so gekommen, der dann auch wieder, ja, wie ein Boomerang zurückgekommen wäre, also ein Ballverlust resultiert hätte.
Das ist ja ähnlich so wie beim Torhüter, der einen Fehlpass spielt und nach dem Ball hält. Also soll ich jetzt dafür loben?
Ja, klar. Ja.
Dass du jetzt einen Fehlpass gespielt hast, damit du in deine Zielverteidigungsaktion kommst. Nee, mache ich nicht. Also es ist dann am Ende des Tages, klar, Mainz hat es, beziehungsweise Gladbach hat es ja erstmal irgendwo gelöst, aber auf der anderen Seite sage ich, ich glaube, da ist immer noch ein bisschen Stress dabei gewesen, wo der nächste Pass, ne? Der Druck war ja da weiterhin beständig. Und da sage ich halt, boah, also glaube ich, muss er nicht unbedingt so lösen.
Ja. Fehlpässe spielen und dadurch dann eine Großchance vereiteln. Statistiker hassen diesen Trick. Ne? Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, da seine verteidigte oder PS Expected Goals, also Post-Shot Expected Goals, da hochzuschrauben. Aber in dem Fall hat es ja dafür Sippel nicht geklappt. Schade. Lass uns mal, wenn wir jetzt dazu nichts mehr haben, noch auf dieses dritte Tor gucken, weil da fand ich, dass Sippel da auf jeden Fall mehr im Fokus drin stand. Da finde ich, schließt auch ein bisschen so die Klammer zu dem 0-2. Weil wir auch da gesehen haben, also wir haben auch wieder Ajok, der aus recht diesmal noch ein bisschen spitzerem Winkel schießt, also schon in dieser Zone 1, also zwischen Fünfer-Ecke und Grundlinie in dieser Zone dort, schießt Ajok direkt mit links ab aufs lange Eck. Und wir haben es schon in der vorherigen Szene gesehen, dass Sippel auch so ein bisschen nach hinten fällt, was in der vorherigen Szene eigentlich ganz okay war, weil er dadurch ja den Ball besser quasi aufs lange Eck hat ablenken können. Aber hier jetzt wird es ihm so ein bisschen so zum Nachteil, glaube ich. Also er fällt doch recht langsam nach unten. Auftaktsprung haben wir jetzt diesmal hier nicht dabei, aber weiß auch nicht, ob man dann in der Szene vielleicht sogar hätte mit dem Fuß verteidigen können. Also wir können ja erstmal auf das Taktische gehen, ob er da irgendwas falsch gemacht hat und sich vielleicht höher positionieren hätte können.
Also erstmal dachte ich tatsächlich, das wäre eine Wiederholung vom 2-0, so gefühlt. Ja, ich auch, was, schon sehr, sehr ähnlich, was das Ganze angeht. Ja, aus taktischer Sicht ist für mich ganz klar Positionierungsfehler, den wir eigentlich hier haben. Ich finde, er steht zu kurz.
Ja.
Also zu nah am Pfosten. Dadurch wird das lange Eck, wenn man das so bezeichnen möchte, jetzt ein bisschen weiter auf. Und da sage ich halt einfach, wenn er richtig stehen würde, das heißt einfach 30, 40, 50 Zentimeter vielleicht weiter nach links, dann nimmt er wahrscheinlich den Fuß und dann klärt er das Ding dann auch am Ende des Tages. Sieht man leider häufig, ist auch super schwer, finde ich, da immer die Orientierung zu befinden, aber das zu finden, dieses zu nah am Pfosten schieben, das reicht dann halt einfach, wenn es eine Balllänge am Ende des Tages fehlt, wenn man sich falsch positioniert. Vielleicht auch einen Tick zu hoch, wenn man möchte, vielleicht einen Tick zu hoch. Mhm. Ich mag es, wenn die gerne maximal tief stehen. Das wäre theoretisch hier noch ein bisschen möglich gewesen. Aber ja, am Ende des Tages sage ich grundsätzlich, vor allem, weil er zu kurz stand, hält er den Ball dann am Ende des Tages nicht. Die Wahl der Technik finde ich dann in Ordnung, aus der Position, wo er ist. Mhm. Und dann hast du es eigentlich auch schon gesagt, ist die Bewegungsausführung eigentlich viel zu langsam. Du siehst aber schon, dass er einen ganz kleinen Auftakt macht, ist aber viel früher fertig als in der Aktion davor. Also ganz kleinen Auftakt, den macht er noch, bevor der Schuss tatsächlich
dann kommt. Ja, stimmt, ja.
Er macht einen ganz kleinen Auftakt, springt gar nicht mehr so hoch wie beim 2-0. Ja,
Wäre es dann wahrscheinlich besser gewesen, wenn er, also können wir es im Nachhinein immer sagen, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn er quasi dieselbe Technik wie bei dem 0-2 angewendet hätte und dann aus diesem leichten Auftakt direkt in die Aktion reingesprungen, weil er hätte auch gar nicht die Zeit mehr gehabt, da irgendwie den linken Fuß auf den Boden zu setzen und dann abzukippen oder so. Sondern ja auch wieder hier Dive and Collapse, nennt man das ja irgendwie im Englischen. Also Bein wegziehen, sich selber so weggrätschen, so ein bisschen, ne? Fuß nach innen ziehen. Ja, macht er hier auch wieder, aber halt auch wieder alles ein Stück zu langsam.
Und dann fällt er halt nach hinten und dann kriegt er dann halt auch nicht mehr den Druck auf den Ball. Ich glaube, ganz, ganz leicht ist er noch dran, aber ja, reicht dann am Ende des Tages nicht. Da sage ich, bin ich bei dir, muss man halt auch irgendwo mit ins Boot nehmen. Ne? Mhm.
Definitiv. Und jetzt haben wir es ja schon eingangs angesprochen. Jetzt fällt ja Jonas Omlin erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Hat sich da irgendwie am Hüftbeuger vermeintlich irgendwas getan. Jetzt ist es ja schon der fünfte Keeper, den Gladbach jetzt in dieser Saison schon, oder war ja schon sowieso, seitdem Omlin jetzt gespielt hat, schon der fünfte Keeper, den man im Tor hat, weil ja eben auch Moritz Nikolas, der jetzt mittlerweile in Holland spielt, in der ersten DFB-Pokalrunde im Tor stand. Allerdings ist ja jetzt auch der junge Jan Olszewski auch aktuell, glaube ich, verletzt, hat irgendwie Daumenprobleme laut Transfermarkt.de, aber ich glaube, wenn er jetzt spielen müsste, würde er, glaube ich, spielen, ein bisschen Tape geht das sicherlich. Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Torwartsituation in Gladbach? Das ist ja auch schon sehr einmalig, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass mal eine Mannschaft in den nationalen Wettbewerben 5 Keeper hat einsetzen müssen oder wollen, in dem Fall von Moritz Nikolas.
Ja, das ist richtig. Weil ich schaue nur ganz kurz mal nebenher, ob der Olszewski jetzt gespielt hat am Freitag in der zweiten Mannschaft.
Müssten wir wahrscheinlich dann auch, also was ich auch recht spannend finde, dann müssten wir wahrscheinlich auch mal mit Fabian Otte, dem Torwarttrainer von Borussia Mönchengladbach, mal sprechen, wie er es sozusagen schafft, alle Keeper jeweils auf das bestimmte Spiel immer vorzubereiten. Ich glaube, so einen Tobias Sippel musst du, glaube ich, nicht mehr groß oder musst du vielleicht anders behandeln als den Olszewski, der jetzt am Anfang seiner Karriere steht. Auch einen Jonas Omlin musst du wahrscheinlich auch anders behandeln als den Jan Sommer, der jahrelang im Verein gespielt hat und Omlin, der jetzt neu dazu kommt. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Spannendste an diesem ganzen Thema, ne? Dass man da immer wieder mit anderen Charakteren zu tun hat und die auch immer anders auf Spiele und Herausforderungen vorbereiten muss.
Ja, hundertprozentig. Also ich sehe jetzt gerade, er hat auch nicht gespielt bei der Zweitvertretung, also von da ist er tatsächlich auch irgendwo verletzt. Für mich wäre es spannend, jetzt einfach auch dann tatsächlich zu sehen, was macht denn Gladbach, wenn Omlin länger verletzt sein sollte und jetzt Olszewski tatsächlich auch noch fit ist wieder, ob die ihn reinwerfen würden oder dann doch eher bei der Erfahrung von Sippel da nochmal bleiben und sagen, okay, gut, in der Situation, wo Gladbach sich jetzt gerade befindet, zu sagen, okay, wir halten an ihm fest. Ne? Grundsätzlich ist es natürlich schon ein bisschen, verwunderlich, aber schon eine besondere Situation, ne? 5 Torhüter mal eingesetzt zu haben. Hast du vielleicht mal im Freundschaftsspiel, wo du da sagst, du spielst mal alle durch, ja, das aber auch wenn du vielleicht, ja.
Ja, genau, gerade sagen. Also,
da muss man halt sagen, ist schon etwas Besonderes. Dennoch sage ich, mit Gladbach jetzt, wenn da ein Sippel da spielt, der ist so drin in der Mannschaft, das ist kein Problem, wenn er einfach kurzfristig reingeworfen wird. Also ich glaube, da hat man keine Abstimmungsschwierigkeiten oder sonst irgendwie. Ne? Aber es ist natürlich klar eine Besonderheit, die nicht so häufig vorkommt.
Jetzt hat man natürlich als Gladbach 9 Punkte nach oben zum internationalen Geschäft, 10 Punkte nach unten, also ja, zum Leben so wenig, zum Sterben zu viel. Theoretisch wäre es dann ja eigentlich angebracht, jetzt auch dann, jetzt, je nachdem wie lange Omlin da ausfällt, Olszewski da zumindest Einsätze zu geben. Muss ja nicht jedes Spiel sein, aber vielleicht gerade in den Heimspielen, wo man sowieso traditionell gut aussieht, oder gut, das Spiel gegen Bayern war jetzt leider schon, wo man seine 3 Punkte einsammelt, aber das wäre ja so eine Option, dass man sagt, okay, Heimspiele, wo man sich ohnehin schon sicherer ist, Olszewski, und dann Auswärtsspiele vielleicht Tobias Sippel.
Ja, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan, diese Hin und Her, ne? Also ja, klar. Ich sag, der eine spielt da, der andere spielt da. Also entweder kommt der Junge mit dem Druck auch klar auswärts oder eben halt nicht, ne? Mhm. Und aber auf der anderen Seite sage ich, wie du schon sagst, und die haben jetzt wenig zu gewinnen noch, wenig zu verlieren. Ich glaube, es ist dennoch früh mit bei 12 Spieltagen noch, die zum Ende hin sind, zu sagen, okay, wir geben die internationalen Plätze auf. Mhm. Eventuell reicht ja Platz 7 auch dieses Jahr zumindest für die Conference League, wo man dann sagt, okay, er versucht halt nochmal. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie sieht man halt die Perspektive von Olschowski? Und wenn man das jetzt aus Vereinssituationen sieht und dann sagt, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, ohne großes Risiko einen da reinzuwerfen, der sich vielleicht entwickeln kann, dann macht es vielleicht auch Sinn. Auf der anderen Seite ist es immer schwer, weil du in dieser Ebene natürlich immer performen musst, ne? Du musst halt immer die Ergebnisse erzielen und selbst wenn du nachher 14. wirst und mit 10 Punkten Abstand, machst du deine Fans auch nicht glücklich, ne? Also es ist, da sagst du ja gut, wir haben Olschowski reingeworfen, der hat uns jetzt 3 Spiele gekostet, was ich jetzt nicht glauben würde, ne? Deswegen haben wir da jetzt 6 Punkte liegen lassen oder 7 Punkte liegen lassen oder 9 oder wie auch immer. Tut dem Jungen auch nicht gut am Ende des Tages, wenn man es nachher so kommuniziert. Von daher muss man voll hinter ihm stehen, so oder so, egal in welcher Situation. Und ich würde mich freuen, aber schwer vorzustellen.
Ja, zumal man jetzt auch seinen Vertrag erstmal verlängert hat, weil du jetzt die Zukunft angesprochen hast, hat jetzt, glaube ich, noch für 3 Jahre oder 4 Jahre seinen Vertrag verlängert. Also so oder so wird der Junge dann Spielpraxis bekommen, entweder bei Gladbach oder dann bei einem anderen Verein über eine Leihe. Von daher wird es auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was ich aber ganz interessant finde, dass es dann auch in diesem Spiel auch Parallelen gab zwischen, oder auf dieser Torhüterposition, zwischen eben auf der einen Seite Olschowski als noch jüngerer und dann Finn Dahmen, der in den letzten Wochen ja bei Mainz 05 für den verletzten Robin Zentner eingesprungen ist und jetzt wieder auf der Bank Platz nehmen musste tatsächlich, aber seine Sache sehr gut gemacht hat, Robin Zentner auch. Einmal beim Stand von 2 zu 0 aus Mainzer Sicht dort gegen Markus Thuram, wie ich finde, überragend pariert, auch wenn man vielleicht im Anschluss mal über das Taktische sprechen könnte, was Zentner da vielleicht gut oder vielleicht auch falsch gemacht hat. Aber rundum war es ja erstmal auch gerade zu 0, ne, einem Freitagabendspiel, enorm wichtig, dass Zentner da auch wieder so zurückgekommen ist. War ja auch wieder Kapitän. Bo Svensson hat es eben auch damit begründet, dass er eben Vizekapitän der Mannschaft ist. Weswegen er auch dann sofort wieder gespielt hat, obwohl eben Finn Dahmen eigentlich gute Leistungen gezeigt hat. Ich finde es erstmal ganz interessant, dass Bo Svensson da erstmal so stark daran festhält. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder jetzt die Frage für Finn Dahmen, wie geht es dann weiter? Also für einen Verbleib in Mainz spricht das Ganze jetzt natürlich nicht, so diese Rausrotation oder dieser Platz jetzt auf der Bank wieder.
Ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Ah, ja. Ich finde, also als allererstes zeigt es natürlich, so wie wir vielleicht vor 3-4 Wochen im letzten Podcast, wo ich da war, auch gesprochen haben, okay, wie schwer ist es tatsächlich für junge Torhüter da reinzukommen. Das bestätigt es halt einfach wieder, aber es zeigt halt auch einfach, dass gut nicht immer reicht. Du musst schon deutlich besser sein als die Nummer 1, damit überhaupt du mal anfängst, darüber nachzudenken, tatsächlich auf der Position etwas zu verändern. Ne? Und auf der anderen Seite, du sagst schon, Finn Dahmen hat wirklich gut performt. Ich finde, er hat gute Bundesligaspiele gemacht, die ersten, die er hatte. Und wo ich einfach sage, manchmal muss man es auch ganz erstmal sacken lassen und verarbeiten. Und also bevor so ein Junge, der wahrscheinlich früher oder später mal einen Fehler machen würde oder vielleicht auch mal eine schlechte Phase hat und so weiter, dass man ihm da vielleicht einfach die Zeit gibt, das Ganze zu verarbeiten, sacken zu lassen, das versteht man vielleicht in dem Alter dann auch noch nicht. Ja? So, möchte man auch nicht. Man möchte natürlich jedes Wochenende spielen. Ne? Aber ich sage, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt, dass manchmal die Ereignisse, dieses Ganze, was drumherum dann auch passiert, erstmal sacken lässt und darauf dann halt ja in den nächsten Wochen, Monaten darauf einfach aufbauen kann. Und dann gibt es halt irgendwann eine neue Vorbereitung und dann geht es halt einfach wieder von vorne los. Ich glaube, es sieht jetzt nicht so verkehrt aus für ihn halt auch sagen Richtung Sommerperspektive im Mainz zu bleiben, zu sagen, guck mal, ich habe jetzt performt. Wenn ich da gut abliefer, warum soll da nicht auch ein Wechsel passieren? So, ich finde ich jetzt nicht so schlimm für ihn, wie es vielleicht erstmal aussieht. Ja.
Ich finde erstmal auch bei Finn Dahmen ganz gut, dass er so seinen Worten auch Taten hat folgen lassen. Also hat ja recht offensiv formuliert, dass er gerne Stammtorhüter wäre, ob jetzt bei einem Bundesliga-Club oder selbst bei einem Zweitliga-Club. Er will auf jeden Fall spielen und hat dann auch trotzdem diesen großen Worten dann auch Taten folgen lassen. Ne? Wie du schon sagst, gute Bundesliga-Spiele gehabt, auch gegen Dortmund im Pokal, gegen Bayern im Pokal, auch gut gehalten dort, gute Spiele mitgehabt. Also von daher, ja, wird spannend zu sehen sein.
Und Zentner hat es auch davor nicht schlecht gemacht, ne? Man muss auch sagen, als er gespielt hat, das darf man auch nicht vergessen, ne? Und es ist jetzt nicht so, dass er sich selbst ausgeschossen hat durch Fehler und sonst irgendwie und man sagt, okay, ich lass jetzt den anderen, gib dir mal eine Chance, sondern er hat er wirklich auch darüber performt über Wochen, Monate, Jahre hinweg, ja? Wo man endlich sagt, okay, gut, da sind wir wieder bei Stabilität, Sicherheit, Verlässlichkeit und das ist halt einfach extrem wichtig in der Bundesliga, ne? Und man Es ist halt einfach so. Das ist in Ordnung.
Stimmt, bevor wir jetzt kurz zu dieser einen Szene gegen Thuram gehen, noch kurze Ankündigung. Nächste Woche wird es dann noch eine Folge mit Jan Bude vom Hinterhof-Sänger-Podcast geben. Den war ja auch schon mal hier zu Gast, Mainz 05-Fan-Podcast. Da werden wir natürlich auch über dieses ganze Thema sprechen und ich bin recht sicher, dass Jan das ganze Thema mit Robin Zentner ein bisschen kritischer sieht, als wir beide jetzt hier. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen darauf. Glaube ich. Es sei denn, ihr haltet jetzt mit Robin Zentner, dann könnte es eventuell etwas kritischer werden. Aber lass uns mal auf diese eine Szene gegen Thuram schauen. Thuram wird dort aus zentraler Position dort freigespielt, nach einem langen Ball, glaube ich, von Lars Stindl. Nach einem Fehler von Hack war es, glaube ich, da hinten drin, Alexander Hack, genau. Thuram kommt dann aus 14, 15 Metern dort zentral zum Abschluss, schießt den Ball mit rechts übers Standbein nach aus dem von sich aus gesehen linke Ecke und Zentner kriegt das rechte Bein noch aus. In der Hintertorperspektive sieht man ganz gut, dass Zentner dort erst eher nach links sich richtet mit dem Körper, eher das den Schwerpunkt nach links setzt und dann aber noch recht schnell wieder den rechten Fuß da draus stehen kann. Also für mich eigentlich erstmal rein technisch gesehen eine sehr gute Szene. Dass da übereinstimmen.
Ja, ich finde, da steckt einiges drin. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal vom taktischen Verhalten fand ich es gut, dass er mit dem langen Ball sich erstmal fallen lässt. Ja? Und hundertprozentig klar war, ob Thuram tatsächlich an den Ball kommt oder nicht. Aha. Und dann hat der Thuram ja nur zwei Kontakte. Einmal die Ballannahme und dann nochmal den Kontakt, den er mitnimmt. Und das gar nicht mal direkt zum Tor, sondern so leicht diagonal Richtung Tor. Und das macht es natürlich eigentlich nochmal extrem schwer, finde ich. Weil wenn er zum Tor den Ball mitnimmt, schafft er natürlich viel schneller, den Raum zu schließen zwischen ihm und Thuram, indem er vorschiebt. Und jetzt in dem Moment schiebt er ja vor, aber dadurch, dass der Ball nicht zu ihm mitgenommen wird, bleibt die Distanz etwas größer, als vielleicht er sich selber auch gedacht hatte. Und dann ist es so, dass er natürlich ganz klar ist, dass er mit rechts abschießen muss. Und dann finde ich eigentlich spannend, dass er jetzt nicht das linke Bein rausfährt, sondern das rechte Bein in dem Moment rausfährt. Weil rein technisch betrachtet würde man sagen, Schussbein zustellen. Wir nehmen jetzt das linke Bein raus und nicht das rechte. Und da muss man sagen, es ist herausragend, dass er in dem Moment eben das rechte Bein rausnimmt. Und das ist wirklich, wirklich top. Also hat er taktisch gut gemacht. Er hat das, glaube ich, das Beste rausgeholt, was man machen kann. Hätte natürlich tief bleiben können, um Distanz zu schaffen. Das wäre jetzt die andere Alternative. Ich glaube, dann ist er aber schlechter dran, als wenn er maximalen Druck ausübt in dem Moment. Auch wenn er jetzt nicht auf unter 2 Meter kommt, sondern da halt eben auf 3, 4 Meter und aus der Distanz dann halt versucht zu agieren. Aber das löst er dann technisch herausragend.
Genau, ich glaube, die Technik oder vor allem auch die Athletik von Robin Zentner war da entscheidend. Aber ich finde es taktisch, du hast gerade eben angesprochen, er kann vielleicht auch ein bisschen tiefer bleiben. Wir sehen recht gut in dieser einen Kameraperspektive, als Thuram quasi den Ball zum ersten Mal sich dann vorlegt, also kommt dann zu ihm und dann legt er sich den Ball das erste Mal vor aus dieser halblinken Position und dann sieht man eigentlich schon Zentner losstürmen und lossprinten. Und als dann Thuram den Abschluss gibt, also wie gesagt, die 14, 15 Meter ist Zentner schon, finde ich, schon recht weit vorn. Also er hat dann auch schon sehr gezockt, weil er kann ja auch nicht wissen, dass Thuram den Ball sich jetzt so weit nach rechts mitnimmt. Also ich habe es dann natürlich, ist ja immer eine Philosophiefrage, ich habe es eher, dass Keeper im Fünfer warten, bis quasi der erste Kontakt innerhalb des 16ers stattfindet und dann eben vorschiebt. Aber es ist halt Zentners Spiel so. Deswegen, er ist halt jemand, der gerne einfach vorschiebt und gerne Druck ausübt. Ne? Und wenn es halt eben klappt und weil er eben auch so ein guter Athlet ist und wie groß ist der Typ? 1,95? Also wenn da so ein Möbelpacker auf dich drauf zuläuft, da kriegst du irgendwie selbst als Vize-Weltmeister, kannst du dann auch nicht irgendwie jedes Tor dann machen. Das ist schon schwierig, aber taktisch glaube ich, wenn du die Szene noch 9-mal spielst, weiß nicht, ob er dann so eine
Glaube, es ist natürlich wieder so ein Wahrscheinlichkeitsthema. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass er den Ball Richtung Zentrum mitnimmt oder direkt zum Tor mitnimmt? Und ich glaube, dass er einfach für sich gedacht hat, okay, mit dem nächsten Kontakt nimmt er ihn auf mich zu und mit dem Kontakt schiebe ich maximal nah dran. Und er wäre näher dran gewesen, wenn er ihn gerade auf ihn zugenommen hätte. Und dann ist es im Grunde genommen Plan B, was er jetzt hier ausführt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Aber dafür rennt mir Robin Zentner zu früh und zu aggressiv vorher schon raus. Also wir sehen ja quasi, Thuram nimmt den Ball mit dem rechten Oberschenkel an und dann ist Robin Zentner ja eigentlich schon sofort eine Vorwärtsbewegung, als Thuram dann einigermaßen frei ist.
Ja, aber du hast ja nur zwei Möglichkeiten, jetzt in dem Moment die Position anzupassen. Ne? Die eine ist halt einfach mit der Ballannahme. So, und dann, wenn du die Ballannahme siehst, ist er noch in der Rückwärtsbewegung. Ja. Und dann hat er noch einen Kontakt. Und mit dem Kontakt ist die einzige Möglichkeit, wo er noch auf jeden Fall draufschieben kann. Weil in dem Moment ist der Ball nicht am Fuß und deswegen ist kein Torschuss möglich. Da kann er halt die Position anpassen. Und da glaube ich, wenn er tief bleibt, also ich glaube, er spekuliert halt wirklich, was er spekuliert. Geht wahrscheinlich aus Erfahrung, die hat erstmal davon aus, genau, dass der Ball zum Tor mitgenommen wird. Ja? Mhm. Und deswegen sagt er, okay, cool, ich habe einen Kontakt Zeit, ich mache maximalen Druck. Ja. Dann wird der Ball doch eher diagonal mitgenommen und dann sage ich, okay, löst er das mit Plan B halt super. Mhm. Ja? Mhm. Ich glaube aber in dem Fall, wenn er tief bleibt und nicht den maximalen Druck ausübt, ist das Ding drin.
Okay, ja.
Glaube ich persönlich, weil dann Thuram, der ist so frei, jetzt stell dir mal vor, wenn du das Standbild machst, kurz vorm Abschluss. Ja. Und jetzt Zentner auf dem 5-Meter-Raum stehen würde.
Hm. Ja, guter Punkt. Ja.
Es sind 11 Meter zwischen denen und da sind kein Mainzer Spieler auf 3 Meter drumherum. Dann nimmt er noch einen Kontakt mit, einen engen, und dann sucht er sich die Ecke aus. Hm. Ich glaube, er hat keine andere Wahl, als maximalen Druck auszuüben. Glaube ich persönlich. Ja. Mhm. Deswegen war es für mich von der Entscheidung her top. Auch wenn es vielleicht ein bisschen anders gewesen war, also anders geplant war vielleicht im ersten Moment.
Ja, oder das genau, ja. Ja.
Er löst es mit Plan B in Anführungsstrichen für mich dann am Ende des Tages ganz gut.
Mhm. Genau, und das alte Sprichwort, ne? Wer hält, hat recht. Und
ja, daher, genau. Eben. Also. Ja, aber es ist, wie gesagt, ich bin vollkommen bei dir, ne? Wo man sagt, okay, vielleicht eher aus der Zielverteidigung agieren, ja? Mhm. Aber wenn das natürlich eine seiner Stärken ist, ne? Wo ich sage,
genau,
dann ja. Druck aus. Ne?
Das ist ähnlich wie bei Gikiewicz oder so, ne? Die halt einfach ihre Stärken oder vielleicht auch einfach Erfahrung darin haben und wissen, hey, dann klappt es meistens, dann versuchen sie auch in anderen Szenen einfach durchzudrücken, das Ganze.
Also wie gesagt, man kann es sicherlich anders lösen, aber ich glaube, mhm, in dem Moment, wenn Thuram da so auf dich zukommt und er so viel Raum hat, mhm, ist, glaube ich, die beste Option, die du machen kannst, maximal Druck ausüben, vielleicht. Aber okay.
Ja. Wie gesagt, wer hält, hat dann in dem Fall eben recht. Und es war ja auch eine wichtige Parade von Zentner. Irgendwie ja, Stand von 2-0 und im Gegenzug 3 Minuten später machen sie ja das 3-0. Also von daher war das schon eine extrem wichtige Parade und eben, wie bereits eingangs erwähnt, Zentner kam aus einer langen Verletzungspause und sich dann so zurückzumelden, ist natürlich umso schöner. Gerade für uns Torhüter und Torwarttrainer.
Absolut, wir haben ja noch die eine oder andere 1 gegen Torwart-Aktion hier gleich noch zu besprechen. Da sehen wir so ein bisschen anders, da ist er nicht so frei zum Schuss, der Stürmer in dem Moment. Ne?
Genau, bevor wir jetzt auf diese 1 gegen 1 Szene zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mit dir ein paar, oder ein Freistoßtor dieses Spieltages besprechen wollen. Ich habe jetzt gesehen, du hattest vor wenigen Tagen auch eine kleine Podcast-Episode, Freistoß, ist eine Mauer überhaupt notwendig? Und dann sprechen wir jetzt natürlich über dieses Freistoßtor von Vincenzo Grifo, der aus 30 Metern laut FBref, dem Datenanbieter, getroffen hat. Halbrechte Position und da diese, wenn du schon so populistisch vorgelegt hast in deiner Podcast-Bezeichnung, Adam, muss Lukas Radetzky in dieser Szene eine Mauer stellen.
Also du sagst jetzt, das waren 30 Meter
statistisch? Laut FBref, dem Datenanbieter, die mit StatsBomb zusammenarbeiten, waren es 30 Meter.
Also ich hätte nicht gesagt, es 30 Meter, sondern wenn man sich das Standbild einmal anschaut, wir haben ja diese Querstreifen, diese Rasenmarkierungen oder Mähungen oder wie das auch immer ist, die sind ja mal 5,5 Meter breit.
Ja,
5. Und wenn wir dann 10, sehen, da liegt da im zweiten Bereich 10. nach, ja, wo ich dann sage, okay, dann sind wir wahrscheinlich bei, wenn du siehst, auch der Halbkreis, der da liegt, sind 20 Meter 15 und dann hast du halt vielleicht nochmal 5 Meter, dann sind es für mich eher 25, 26 Meter, ne?
Als ich glaube, die Entfernung geht dann immer bis zur Tormitte und da Grifo ja einen Tick weiter rechts ist, also das könnte ich mir jetzt so ausrechnen, aber ich kann nur das nehmen, was ich da gesehen habe, weil ich habe mich auch gefragt, wie weit das tatsächlich war.
Ja. Also ich will da nicht widersprechen, die machen das wahrscheinlich mit irgendwelchen Parametern und so weiter. Also wenn es 30 Meter waren, dann sage ich, ist es Quatsch. Mhm. Da brauchst du da keine Mauer, meiner Meinung nach. Ansonsten hätte ich gesagt, sind 25, 26 ist für mich tatsächlich die Grenze. Mhm. Ob du tatsächlich dann 4 brauchst, ist wieder eine andere Stelle. Aber das ist ja auch das, was ich auch im Podcast dann bei mir gesagt habe. Mhm. Selbst wenn du jetzt 3 hättest, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Mich würde es tatsächlich interessieren, was wäre, wenn da mal keine Mauer stehen würde. Würde Grifo den Ball auch so schlänzen oder würde das Ding mal drauf knallen.
Genau, das ist das Interessante. Und was immer noch hinzukommt, weil ja seit einigen Jahren erlaubt ist, dass ich ja Mitspieler sozusagen von Vincenzo Grifo in dem Fall mit in die oder um diese Mauer rumstellen können, sind es ja einfach nicht nur diese 4 Spieler, sondern sind halt am Ende 7 Spieler. Ja. Es stehen da noch 3 Freiburger mit drumherum, rechts von der Mauer, was ja dann das Sichtfeld von Radetzky zusätzlich mal noch einschränkt. Ne? Das kommt ja auch alles noch mit hinzu.
100%. Auf der anderen Seite sage ich, Radetzky macht es dennoch gut, weil ich sage, der steht im Zentrum und hat eigentlich eine gute Position. Das Einzige, was natürlich ist, er hat diese Sichtbehinderung und kann wahrscheinlich erst später reagieren, um in den Ball zu gehen. Und dann sage ich, Grifo ist jetzt nicht der schlechteste Freistoßschütze, hat jetzt nicht das erste Mal so ein Tor gemacht. Passt natürlich zu 100%, ne? Das muss man auch sagen.
Ja.
Aber mich würde es echt mal interessieren, wenn die Mauer jetzt weg wäre, ob der Griffo wirklich bei einem freien Schuss den genauso schießt oder ob er den anders schießen würde und ob dann Radetzky nicht den Ball halten würde.
Ja, stimmt. Weil er dann ja logischerweise auch selber den Ball eher sieht und vielleicht sich noch ein, ja gut, aber selbst dann würde er ja trotzdem relativ mittig immer noch stehen, wenn er jetzt nur einer stehen würde zum Beispiel.
Aber er sieht ihn früher und kann die Bewegung vielleicht zur Seite besser einleiten. Vielleicht. Also ich kann nur aus meiner Oberliga-Erfahrung sagen, dass ich aus dem Bereich da jetzt nie ein Ding kassiert habe.
Ah, sehr gut. Okay, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte recherchiert, falls ihr irgendwo Videomaterial findet. Zieht ihn hier gerne zur Rechenschaft.
Nee, also nein, also weil ich da tatsächlich auch nie eine Mauer gestellt habe, ist die Frage auch, wenn da keine Mauer steht, schießen die dann auch da drauf? Oder genau. Spielen die gleich raus? Oder flanken das Ding rein oder chippen es rein oder sonst irgendwie. Ich glaub, ne?
Gareth Bale hat damals irgendwie auch bei der EM 2016 gesagt, dass er sich halt bei Schüssen immer an der Mauer orientiert. Weil da hat ja. Wales damals auch gegen England dazu ein Freistoßtor aus irgendwie gefühlten 40 Metern damals noch gegen Joe Hart geschossen. Mhm. Genau das gleiche Thema. Recht viele Spieler dann die Mauer gestellt und dann.
Ja, nochmal, ich würde mich niemals mit auf diesem Niveau vergleichen. Ne? Das ist immer anderes Schießen da und so weiter, ne? Also anderes Schützen und ist eine andere Qualität dahinter, ist ein anderer Stress, anderer Druck da. Und aber ich tue mir echt schwer. Ne? Also ich sage mal, da, wenn meine Torhüter da jetzt drei Mann hingestellt hätten, hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ne? Es ist in Ordnung. Und wenn er so da einsteigt, dann sage ich, ist das jetzt auch kein Torwartfehler. Ne? Also würde ich jetzt kein Ding mitgeben, aber. Ich würde es einfach interessant finden. Ich würde mir echt wünschen, dass Tode mal da Mut haben und einfach sagen, weißt du was, komm, geh mal zur Seite, lass mal schießen. So, würde ich echt mal wünschen. Ja, so ein bisschen so auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Ich habe ja im Podcast gesagt, es gab ja mal einen Torhüter vor 2-3 Wochen, der hat da aus 40 Metern zweimal eine Mauer gestellt. Mhm. So, boah. Und dann läuft sogar noch die Mannschaft noch drüber. Also mit einem Spieler und spielt den Ball dann rein. Da ich sage, hä, was machen die da? Ja, aber gut. Ist halt einfach so, und vielleicht wird auch Mauer einfach nur der Mauer wegen gestellt, weil das schon immer irgendwie drin war.
Ich wollte gerade sagen, weil dann siehst du auf jeden Fall, oder dann ist ja ähnlich wie so im 1 gegen 1, wenn du halt rausrennst, machst du erstmal nichts falsch so in der Medienberichterstattung, so im Mainstream, weil dann heißt das ja, der hat Druck gemacht oder Winkelspitz oder was auch immer da, ne? Und in dem Fall stellst du halt eine Mauer und kannst halt sagen, ich habe da alles versucht. Aber wenn du keine Mauer stellst und dabei geht rein, dann wird es halt irgendwie als Arroganz oder sonst irgendwas ausgelegt, so, ne?
Ja, klar.
Also, auf der anderen Seite kannst du dann auch keinen Ball ins Torwart-Eck bekommen, wenn du keine Mauer stellst. Ne? Das
ist schlau. Ich sage irgendwann, ich war irgendwo mal in der Trainerausbildung und hat mir der Referent so gesagt, oder unser Referent gesagt, es gab mal einen Torhüter, der hat tatsächlich auch mal so gesagt, ich stelle immer eine Mauer und wenn der Ball über die Mauer geht, springe ich nicht. Ich bin doch nicht blöd, weil wenn es Torwart-Eck geht, da sagen alle, wer ist aber am hellsten nicht, wenn er drüber geht, sagt er unhaltbar.
Ja, klar.
Weil ganz offen in der Kommunikation, ja. Von daher, ja, spannend. Für mich einfach so eine Sache, muss ich mich echt mal, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem einen oder anderen Bundesliga-Torhüter mal austauschen und dann mal fragen, warum die das auch tatsächlich machen. Oder ich muss den Micha Sponig, der auch bei mir im Podcast ja war, zu Gast, muss ich mal ganz ehrlich mal fragen, Micha, warum stellt ihr da 30 Meter Mauer? Ich weiß es nicht.
Könnte man fragen, tatsächlich, ja. Dafür muss ich eigentlich auch, das Spiel Bremen gegen Bochum ist mir dann auch mit ins Auge gefallen. Wir haben jetzt auch gar nicht, ich hätte jetzt diese Verbindung gar nicht so hinbekommen zu dem 3-0 aus Bremer Sicht, zu genau diesem Tor. Hat mich ein Twitter-User darauf hingewiesen, danke dafür. Das 3-0, auch Bremen aus viel, viel zentralerer Position. Manuel Riemann stellt in Summe 6 Spieler. Ein halber Spieler stand noch so ein Stück weiter rechts neben der Mauer, hat dann noch den eventuell einlaufenden Füllkrug dort mit aufgenommen oder stand so parat. Nun ist aber so, dass die Mauer nicht durchgehend war, sondern 3 quasi die rechte Ecke zugemacht haben und 3 die linke Ecke zugemacht haben und dass Manuel Riemann sozusagen dann das komplette Zentrum für sich hat. Das ist eigentlich auch recht interessant, ne, wenn man es mal so betrachtet. Ja, aber Bremen macht es eigentlich auch nicht schlecht. Also wir können das mal kurz über Bochum noch drüber sprechen, dann wie es Bremen gemacht hat.
Ja, ist tatsächlich, ne, das spricht man von dieser offenen Mauer, ne? Diese offene Mauer, das ist die zweigeteilte Mauer, das ist natürlich, hat seine Vorteile und Nachteile, ne? Vorteil ist ja natürlich, dass du als Torhüter immer im Zentrum stehst, immer aus der Mitte agieren kannst und in der Regel einfach ein klares Sichtfeld hast. Das Problem ist nur, wenn Bremen sich auch davor immer hinstellt, mit den 2-3 Spielern, dann ist dieses Thema halt auch wieder per se. Und dann hast du halt natürlich das Problem, wo ich sage, okay, das muss halt alles einstudiert sein. Du musst Trainingszeit dafür aufwenden, das muss direkt passen. Wenn du sagst, die 3 Spieler, da 2 Spieler aus der Distanz, muss halt alles sitzen. Ja? Hat jetzt hier gepasst an der Stelle, alles gut. Ich weiß, Roman Bürki hat es letzte Saison auch mal gemacht in Dortmund, es ist komplett schief gegangen. Da wurde der Ball irgendwie, ist noch einer drüber gelaufen, hat den nach vorne abprallen lassen, ist das Ding reingegangen danach. Sieht man jetzt öfters immer das Thema offene Mauer. Ich habe es selber noch nie gespielt, weil ich einfach sage, das, was es mir gibt, geht im Grunde genommen sehr schnell verloren, wenn andere Spieler da vor sich stellen. Und dann sage ich, dann habe ich wieder nichts davon. Von daher sage ich, wenn man spielen möchte und es funktioniert, macht's. Aber ich glaube, es hat weder Vor- und Nachteil, wenn die gegnerische Mannschaft sich drauf einstellt. Ja. Was ich gar nicht mag, ist, dass die Mauer hochspringt.
Ach so, kurze Distanz dann, ne?
Ja, aber ich sage grundsätzlich, es ist ja einfacher, den Ball unter den Beinen durchzuschießen, also flach durchzuschießen, als da drüber zu chippen, vor allem aus der Distanz natürlich dann auch. Ne? Ja. Und dann sage ich einfach, man kann nicht einfach auch Zehenspitzen hochstellen. Das heißt, man macht einfach kurz diese Bewegung, ja, kurz auf die Zehenspitzen und dann gewinnt man auch ein paar Zentimeter, aber auf jeden Fall ist der Ball unten durch safe. Und aus der Distanz ist es ja fast wie ein Elfmeter, weil du erst dann reagieren kannst, wenn der Ball an der Mauer vorbei ist, ja, dann wird es halt schwer für Riemann, den Ball auch zu halten.
Ja, und gerade der Schuss kam ja irgendwie auch aus, das ist 18 Meter gewesen, sei wenn überhaupt 17 Meter, war ja schon in dem Halbkreis drin, da den Ball quasi über die Mauer drüber zu schießen und dass der dann noch rechtzeitig runterfällt, wird schwer. Ich glaube, letzte Woche ja Marco Reus so ein Tor geschossen dagegen gegen Hertha. Aber wie gesagt, wenn das eben so gemacht ist, dann herzlichen Glückwunsch. Toll gemacht. Wir können nicht alles halten. So.
Hundertprozentig. Ja.
Okay. Dann, du hattest ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. 1-gegen-1-Situation, gehen wir wieder zurück. Und am Samstag hat RB gegen die Eintracht aus Frankfurt gespielt. Und da lass uns mal auf dieses 1-0 erstmal schauen durch Timo Werner, was ja eher, es war ja kein Schuss, es war irgendwie so reingestolpert. Also Emil Forsberg steckt den Ball dann durch, nachdem Tuta einen Ball so kurz abgewehrt hat. Und Timo Werner rennt dann nicht mal dem fast 40-jährigen Makoto Hasebe davon, sondern ja, verstolpert eben den Ball. Und Hasebe gibt eigentlich die ganze Zeit Druck, ist eigentlich die ganze Zeit zu Werners rechter Seite neben ihm. Und Trapp schiebt für mein Dafürhalten zu früh raus, ist dann, als Werner schießt, 10, 11 Meter vor seinem Tor, zentrale Position und kann eigentlich gar nicht wirklich irgendwas ausrichten. Ne? Also wenn er da, glaube ich, länger einfach wartet in der Situation, glaube ich, in den nächsten Kontakt ist Hasebe da und kann den Ball wegspitzeln. So. Und selbst wenn Werner das abschließt, ist es ja auch kein sauberer Abschluss oder kein kontrollierter Abschluss, der jetzt präzise irgendwo ins Eck geht, ne? Sondern eher ein, ja, wie es dann, der Schuss wäre dann wahrscheinlich genauso gekommen wie jetzt hier auch. Also kein unhaltbarer, sag ich mal. Also
das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass Kevin Trapp gedacht hat, der läuft dem Hasebe jetzt weg und deswegen schiebe ich so schnell vor. Dann verstolpert er den Ball, der Timo Werner, so ein bisschen und deswegen bleibt Hasebe halt auch am Ende des Tages dran. Deswegen bin ich vollkommen bei dir. Ich sage, da lässt er sich zu schnell ziehen. Das ist ganz anders als bei Thuram jetzt, ne, wo ich dann sage, okay, da ist ein Gegenspieler oder Mitspieler mit an Bord, der ihn da bedrängt beim Schießen. Und wenn man dann auch sieht, wie er dann rausstürmt und gar nicht in den technischen Ablauf kommt, also es ist ja nicht halbes, nicht ganzes am Ende.
Durchlaufen Tag, eigentlich.
Ein bisschen einfach durchlaufen, dann kippe ich zur Seite weg so ein bisschen. Ne. Im Grunde genommen hat er ja ihm die einzige Option gegeben, dem Timo Werner, den Ball da irgendwie da reinzustolpern, da in der Ecke, muss man jetzt ehrlich sagen. Er fällt zur Seite, ohne jegliche wirkliche Technik, Hasebe konnte dann halt auch, wusste auch nicht, glaube ich, was er da mal hundertprozentig machen soll, ob er da drauf gehen soll oder nicht drauf gehen soll, weil Kevin Trapper natürlich auch noch drauf schiebt und so. Mhm. Ich glaube, es war so, ja, beide ein bisschen mit angezogener Handbremse, dann hast du halt das Problem, ne? Dann freut der Dritte sich dann am Ende des Tages.
Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich einfach so dieses fehlende Vertrauen in die Mitspieler manchmal. Ich glaube, Michael Rensing war da früher auch immer so ein Kandidat, der dann gerne einfach mit draufgegangen ist und seine Mitspieler da gar nicht mit im Blick hatte. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, so Kevin Trapp, ohne jetzt so Bashing gegen ihn machen zu wollen, aber so taktisch bin ich einfach ein großer Freund von ihm, weil er einfach sich viel zu oft einmal nach draußen ziehen lässt und auch technisch ist es jetzt auch nicht immer so das alleroberste Regal. Wir werden dann gleich mal auf Marc Flecken zu sprechen kommen. Da ist einfach sehr, sehr viel Luft nach oben. Das macht sich halt in solchen Szenen sehr bemerkbar. Da gab es auch im Hinspiel der Champions League gegen Tottenham, glaube ich, in London, dort war das Spiel gegen Heung-min Son. Auch so eine ähnliche Szene. Trapp schiebt viel zu früh raus. Son kommt irgendwie aus 15, 16 Meter zum Abschluss und Trapp stand irgendwo 10, 11 Meter vor seinem Tor, wo vielleicht noch ein Gegenspieler Mitspieler mit dabei gewesen wäre. Also in den Szenen kann man ganz gut sehen, wo vielleicht seine Schwächen aktuell so noch liegen, wenn man das dann mit einem Marc-André ter Stegen vergleicht, der jetzt unter der Woche auch gegen ManU so eine ganz starke Szene hat, ein bisschen anders, weil es ein bisschen seitlicher war, gegen Bruno Fernandes da, wo ter Stegen auch einfach tief bleibt, wartet und dann, ja, Fernandes eigentlich gar keine andere Chance hat, als ihn anzuschießen so. Es ist einfach nochmal ein anderes Level, glaube ich, so bei Trapp und ist auch eben ter Stegen, die sich ja jetzt um den Platz erstmal im DFB-Tor so duellieren.
Absolut, also Ich sage mal so, wie wäre die Situation weitergegangen dann auch, ne? Wenn wir die nochmal so in die Szene reingehen, ne? Du sagst, okay, gut, Werner nimmt dann wahrscheinlich nochmal einen Kontakt und wird nicht da abschießen, weil wie soll er da richtig abschießen, weil er gar nicht in eine gute Schussposition kommt von der Körperhaltung her und so weiter. Das heißt, er muss wahrscheinlich noch einen Kontakt mitnehmen, dann sagst du, Hasebe ist dann da oder mit dem Kontakt schiebe ich dann halt raus und hat dann einfach eine bessere Position, glaube ich, und eine bessere Entscheidungsfindung danach von Kevin Trapp. Also wie du schon sagst, ich glaube, es ist nicht so deine größte Stärke, das Verhalten im 1 gegen Torwart. Ja, bin gespannt, wie er sich dann gegen Ter Stegen in der Nationalmannschaft erschlagen wird.
Ja, ich kann es, also ich glaube nicht, dass das jetzt ein offenes Duell sein wird, also natürlich nach außen hin schon, aber ja, wenn du einen Ter Stegen hast, der irgendwie, weiß ich gar nicht von, wie viele Spiele hat das aktuelle Liga hinter sich und Ter Stegen irgendwie 15 Spiele zu 0 oder so, also das ist schon auch nochmal eine ganz andere Qualität und er hat dann auch seinen großen Anteil daran.
Auf einmal hat er sich auch vielleicht verdient, die Chance jetzt.
Ja, genau, also wenn du jahrelang dann Nummer 2 bist, genau, also sollte jetzt kein offener Zweikampf sein, sondern für mich ist das Ding eigentlich festgelegt, wer da jetzt die Nummer 1 sein wird in den nächsten Spielen, bis Manuel Neuer wieder fit ist. Und da haben wir auch schon die perfekte Überleitung, weil ja, Neuers Verein Bayern München hat gegen Union gespielt im vermeintlichen Spitzenspiel.
Ein klares Ding.
Warte, dann leider, wie immer, also Union ist jetzt quasi offiziell auch eine Spitzenmannschaft, denn sobald man irgendwie Chancen hat, die Bayern zu ärgern und als Spitzenmannschaft nach München fährt, kriegt man ordentlich auf den Sack. Das ist nicht auch höher ausgegangen, es lag eigentlich auch nur an Frederik Renault, der hinten raus ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, oft im 1 gegen 1 verteidigt hat, oftmals noch den Arm oder den Fuß rausbekommen hat. Allerdings bei dem 0-2, weiß ich nicht. Also wir haben es vorhin schon angesprochen, bei Kevin Trapp ein bisschen länger noch warten und auch da kommt mir Renault ein bisschen zu früh noch raus, weil Coman hatte ja trotzdem noch zumindest indirekt von links ein bisschen Druck bekommen. Und wenn Renault vielleicht noch ein bisschen länger wartet, dann wird er nicht so leicht im Dribbel, weil das ist immer das Problem, finde ich, wenn man eben zu früh rausschiebt und der Spieler oder der Gegner den Ball klar am Fuß hat, dass man entweder überlupft oder eben, wie jetzt in dem Fall, umdribbelt werden kann. Würde ich mich jetzt mal deine Meinung erstmal dazu interessieren.
Ja, also ich glaube, egal wie Frederik Renault das dann in der Situation löst, ist es falsch am Ende des Tages. Ich glaube, ja, okay, Man kann das gar nicht gut aussehen. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass Renault da jetzt wirklich diesen maximalen Druck ausübt, weil die Situation ist ja erstmal recht ähnlich wie bei Kevin Trapp, ja, wo ich dann auch sagen würde, ey, bleib erstmal tief und dann gucken, was passiert. Und das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, er sieht vielleicht, dass Choupo-Moting noch mitläuft, dass wenn er nicht drauf schiebt, dass wahrscheinlich der Passwinkel so groß ist, dass er Choupo-Moting anspielen kann. Ja? Und dann ist das Thema durch. Und wenn er komplett durchschiebt, dass er dann sagt, okay, gut, der Pass wird zumindest nicht gespielt, ich kann ihn nach außen lenken und versuche dann von dort aus zu agieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite kann man jetzt argumentieren, ja, dann bleib doch tief, lass den Pass zu, dann kannst du nach vorne schieben in Choupo-Motings Aktion rein. Ja? Ist dann natürlich dann halt auch, boah, was macht Coman, läuft er vielleicht noch weiter und dann spielt er den komplett quer, dann kommt er vielleicht auch nicht in die Aktion rein. Also ist, glaube ich, egal wie das löst, gerade in dem Moment super schwierig, dadurch, dass Choupo-Moting mitläuft. Wenn jetzt Choupo-Moting nicht dabei wäre, bin ich komplett wie bei der Szene Kevin Trapp, sagt, bleib tief, warte, lass ihn vielleicht den Mitspieler den bis nach außen drängen, dann wird der Schusswinkel vielleicht ein bisschen spitzer und dann wird es immer noch schwierig, aber ich glaube wahrscheinlicher, dass du den Ball hältst am Ende des Tages. Aber so in dem ganzen Konstrukt, wie er sich das zusammengespielt hat, sage ich.
Ja, okay.
Löst so oder so und ist wahrscheinlich
schwer, das genau. Ja. Drin, ja. Aber du bist ja Verfechter davon, halt die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Und ich glaube halt mit der Wahrscheinlichkeit, also quasi tief zu bleiben und vielleicht dann auf diesen Schuss von Choupo-Moting zu hoffen, wo dann auch ja einfach die Dynamik einfach eine andere ist, weil Coman ist im vollen Tempo, muss gar nicht das Tempo groß rausnehmen. Und ich glaube, wer war denn das damals? Alex Ferguson hat damals gesagt, dass quasi die größte Qualität eines Stürmers ist immer Tempo anzupassen, Tempo wieder zu verschärfen, also ne, diese Tempowechsel einfach einzunehmen. Und das kam mir jetzt bei Coman gar nicht vor, weil er einfach ja straight durchgelaufen ist, einen kurzen Haken. Das ist natürlich auch übelst schwer auf diesem Niveau, weil sobald du halt irgendwie nur andeutest, dein Körpergewicht irgendwohin zu verlagern, dann ja, gehen solche Weltklasse-Spieler einfach in die andere Richtung und nehmen dich dann einfach aus und da ist Feierabend. So. Ja. Muss gar nicht mal so unbedingt das Niveau sein, das reicht irgendwie schon auf Drittliganiveau oder Viertliganiveau teilweise. Wenn die das jetzt sehen, ein gutes Auge haben, da ist einfach Feierabend für die Keeper. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn es eine Chance gegeben hätte, das Ding zu verteidigen, dann wahrscheinlich auf diesen Pass von Choupo-Moting zu hoffen und dann eben rauszuschieben, weil Choupo braucht erstmal auch die Zeit, den Ball anzunehmen, zu verarbeiten, weil ein direkter Abschluss
nehmen würde.
Ja, oder das, ja.
Aber ich bin bei dir, wenn wir das Thema Wahrscheinlichkeiten angehen, da sage ich ja auch, dann bleib tief, lass den Pass zu wahrscheinlich oder den Torschuss und ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding reingeht, ist in der Situation schon sehr, sehr hoch. Ja, also von daher, dennoch sage ich, er macht es ja am Ende des Tages gar nicht so schlecht, weil er schafft ja so tatsächlich, dass er ihn umlaufen muss und gar nicht zum Abschluss kommt. Ne? Das schafft er dann tatsächlich auch.
Ja, das stimmt, das ja. Er zieht ja noch so ein bisschen zurück, nicht, dass er ihn dann irgendwie noch umgrätscht. Aber das ist ja halt auch immer so eine Sache, wo ich halt immer so, gerade wenn die schon mal voll in Tempo kommen, dann dich dann mal dort lang zu machen und versuchen, den Ball mit den Händen da wegzunehmen, kannst du halt auch ganz schnell mal Beine festhalten oder fädelt ein und dann ist auch rote Karte, oder?
Ist gelb, weil es Kampf vom Ball war.
Stimmt, genau, gelb, ja, gelb, genau. Stimmt, macht man das, glaube ich, nicht mehr, ne?
Nur wenn es halt so ziehen ist, wenn du halten würdest den Spieler, ne, dann ist halt rot auch im Strafraum, aber wenn halt Kampf um Ball ist und das wäre in dem Moment da, dann ist es halt eine gelbe Karte plus Elfmeter. Ja, aber wenn ich es mal ausruhen dürfte, würde ich auch sagen, bleib tief und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Aber manchmal würde ich mir echt gern wünschen, so wie die Szenen weitergegangen wären. Man könnte das
eine oder andere
halten, aber gut, ist halt leider so.
Müssten wir wahrscheinlich bei ChatGPT oder irgendeine andere KI fragen, mal durchsimulieren. Mal sehen, was da irgendwie noch in Zukunft bei rumkommt. Zumindest für uns Torwarttrainer wäre es immer ganz interessant. Jetzt haben wir mit Kevin Trapp eingekauft, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass es da falsches taktisches Verhalten gab. Frederik Rondo kann man auf jeden Fall drüber streiten, was da die bessere Situation gewesen wäre. Wer es für mein Dafürhalten perfekt gemacht hat, war Marc Flecken. Also gegen Moussa Diaby, Freiburg führte dann noch in der Situation noch mit 1-0. Und ja, wie Flecken das einfach macht, wieder überragend. Natürlich ein bisschen andere Szene, weil wieder Freiburg-Verteidiger dort mit dabei waren. Philipp Lina war mit dabei, Sidia kam noch von links mit angeeilt, also von Diabys linker Seite. Aber Flecken trotzdem gibt erstmal den Verteidigern erstmal die Chance einzugreifen. Ne? Also er stürmt da gar nicht zu früh raus, sondern wartet, bleibt wirklich so lange, wie es geht, überhaupt tief an seinem Fünfer und schiebt dann wirklich noch im entscheidenden Moment nochmal diesen einen Schritt vor und stellt dann eigentlich nur diesen kurzen oder Mischung aus kurzer Block lang und verteidigt das Ding dann am Ende mit dem Knie. Also wie man es halt von Flecken kennt, technisch, taktisch, einfach top. Also gibt es wirklich nichts. Also das ist wirklich lehrbuchmäßig für mich.
Ja, also macht es wie Zentner eigentlich, ne, in der Situation sich erstmal fallen lassen und dann halt daraus agieren. Er bleibt jetzt eher ruhig, ist natürlich eine andere Situation, weil eben Thuram komplett das meinte ich auch vom Unterschied her, ne, jetzt ist es halt so, da sind zwei Mitspieler, die Diaby mitstören können, das ist einfacher zu warten und er macht es ja wirklich gut und Diaby hatte eigentlich nur einen Kontakt, wo er den mitnimmt und dann macht er halt eben diesen kleinen Schritt nach vorne, aber auch einen entscheidenden Schritt nach vorne. Diaby kommt halt nicht ganz frei zum Abschluss oder sag ich mal, aus einer Haltung zum Abschluss, wo er sagt, okay, da kann ich den besten Abschluss draus.
Unter Stress dann, ne?
Ja, genau. Und dann ist es halt einfach, hat ein bisschen Rücklage auch in dem Moment, kriegt er so ein bisschen dieses Hinterlaufen von dem Freiburger Spieler auch noch so ein bisschen mit, wo ich sage, aber alles in allem, du hast es gesagt, vom taktischen Verhalten her, lange dann noch stehen bleiben in der Aktion und reagiert dann auf den Ball mit dem Block. Also muss ich sagen, top gemacht und auch in die richtige, wenn man sagt, technisch im Detail sich auch anscheinend nochmal in die richtige Seite geblockt, ne? Auch am Ende des Tages Schussbein zugestellt, dreht nach rechts rum und nicht nach links rum. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen, technisch, taktisch top gelöst. Vor allem Mannschaftsverbund dann halt auch, ne? Ich laufe da vielleicht ein bisschen zu, lass ihn laufen, gehe jetzt nicht das Foul ein und sonst, also muss man sagen, alles in allem haben die Freiburger das richtig gut gemacht zusammen, aber auch allen voran Flecken dann in dem Moment, ja.
Ist ja auch so sein Torwartspiel. Wir haben vorhin bei Zentner gesagt, dass er auch so ein Keeper ist, der gerne einfach nach vorne schiebt, weil er auch einfach ja, viel, viel größer ist, sehr athletisch ist. Und ja, Flecken ist dann eben ein Keeper, der tendenziell eher abwartet, weil er auch eine sehr gute Technik auch im Blocken hat. Deswegen kam jetzt ja einfach für mich auch einfach alles zusammen bei ihm. So, ja, deswegen
top.
Ja, gut im Verbund gelöst. Da würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum Topspiel dieses Spieltages, nämlich zwischen Schalke und Stuttgart. Und es ist wieder, ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, aber Schalke hat mal wieder mit Ralf Fährmann im Tor ein Gegentor kassiert. Nach 4 Spielen ohne Gegentor hat Fährmann da wieder eins reinbekommen.
Aber Schalke hat auch mal ein Tor gemacht.
So. Schalke hat sogar zwei Tore gemacht. Von daher und sich 3 wichtige Punkte da im Abstiegskampf da gesichert gegen den direkten Konkurrenten. Und Fährmann war in beiderlei Hinsicht prägend für dieses Spiel. Einerseits natürlich, weil er bei dem Stuttgarter Tor da eine Aktie dran hatte, ist ganz klar, wir können gleich mal technisch drauf eingehen, aber dann auch im Nachhinein sich hat gar nicht groß beirren lassen und dann am Ende sogar noch von Endo noch so einen Kopfball gut abgewehrt hat und so und auch ansonsten auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ich erinnere mich an diese Szene, als er dort einmal übergegriffen hat, den Ball über die Latte gelenkt hat, also auch wieder prägend für dieses Spiel gewesen am Ende des Tages und Schalke dann trotzdem diese 3 Punkte oder 2 Punkte vielleicht, wenn es unentschieden gewesen wäre, da gesichert. Lassen Sie erstmal vielleicht nur rein auf diese eine Szene zum 1-2 durch Bona Sosa. Es war natürlich ein Gewaltschuss vor dem Herrn, den er da abgelassen hat.
Ja.
Mit links.
Hast du die Geschwindigkeit?
Nee, ne? Nee, leider nicht. Aber es war natürlich ein Pfund. Ich glaube, der Ball hat auch noch ein bisschen geflattert. was ich erstmal nicht ganz, also wo ich vielleicht Fährmann ein bisschen kritisieren würde, weil es mir eigentlich immer zu blöd ist, jetzt so eine Szene dann irgendwie zu sagen, hey, das ist ein schlechter Keeper, weil wahrscheinlich lässt das Ding noch 100 Mal durchlaufen. 98 Mal Minimum hält er die Bälle oder lässt sie zumindest nicht ins Tor so. Aber ich glaube, was man ganz gut sieht, kurz bevor Sosa das abschließt, macht Fährmann noch so einen Schritt nach vorn und macht noch so einen leichten Auftaktsprung. Ach, könnte vielleicht noch da zusammenhängen, dass er deinen Körper nicht so richtig hin in den Ball bekommt. Nicht so komplett, weil das ja immer so dieses, also wenn die Bälle schon fährt, dann versuch halt irgendwie Knie da dran zu bekommen oder halt irgendwie Oberschenkel in den Ball zu bekommen. Das wäre so das Einzige, wo ich sage, ey, da muss er auf jeden Fall technisch irgendwas besser machen oder vielleicht strategisch irgendwas besser machen.
Ne? Ja, eigentlich so diese typische Manu-Neuer-Bewegung, ne? Wie man dieses Baggern da vielleicht aus dem Volleyball kennt oder so weiter, der hat ja auch manchmal da so drin. Weil einfach, wenn der kennt, dass so ein Ball flattert halt einfach, ich glaube, es waren zwei Gedanken, die er hat, der will den Ball festmachen. Und dann dachte ich so, boah, irgendwie den kriege ich nicht fest, dass er den halt einfach irgendwie versucht halt abzulenken, ne, am Ende des Tages. Und dann kannst du nachher immer noch argumentieren, er flattert. Ich glaube, es waren einfach zwei Gedanken und da war das Ding auf einmal schneller drin, als er gucken konnte. Von daher, wie du schon sagst, er macht diese Bewegung da. In dem Moment ist er gefühlt auf der einen Seite tot, muss den Oberkörper nach links schieben, obwohl der ganze Schwerpunkt nach rechts schon geht. Ne, das Ball entfernt, beziehungsweise das linke Bein von ihm war ja dann in dem Moment schon angewinkelt, du kommst halt schlecht rüber. Und er sagt, ja, kommt jetzt viel zusammen. Ich glaube aber, wie du schon sagst, bei 98 Szenen hält er das Ding und bei zwei passiert mal so ein Fauxpas. Ich fand seine Reaktion geil. Ja. Ich kann es ehrlich sagen, er hat gar nicht irgendwie jemanden angekackt, warum die den Schuss da nicht, wie es ist, zulassen oder sonst, es ihn überhaupt zulassen, sondern direkt Verantwortung übernommen, Hand hochgehoben, mein Dingen, weiter geht's. Und er war direkt wieder im Spiel. Und das finde ich halt, das macht am Ende des Tages auch einen guten und erfahrenen Torhüter aus, zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, da schauen eine Million Menschen zu. Vor allem in so einer Situation, wo Schalke sich befindet, die brauchen unbedingt den Dreier, da einfach einen kühlen Kopf zu bewahren und es in der nächsten Aktion, die eine Minute später, die war ja komplett, ich habe das Spiel dann live gesehen, die zweite Halbzeit dann, wo ich dann sage, boah, also das war ja ein Sturmlauf ja erstmal die nächsten fünf Minuten von Stuttgart und da ist er halt drin, ist die ganze Zeit präsent, hält den einen oder anderen dann auch gut, finde ich top, muss man genauso hoch anerkennen, wie man den halt, also das ja, muss man einfach auch anerkennen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ein junger Torhüter das gekonnt hätte.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass jetzt, also man sieht, glaube ich, in dieser Szene auch einfach, wenn es jetzt so ein Takeaway gibt, so für junge Torhüter oder für Torhüter, ja, egal auf welchem Niveau sie da spielen, ne, ist es einfach, dass Fehler halt immer passieren. So, und du kannst ja als Torhüter auch nicht jede Szene oder alles irgendwie beeinflussen, ne? Ja. Aber was du halt beeinflussen kannst, ist halt immer so die Reaktion darauf, wie gehst du dann das Spiel weiter? So, das war halt bei mir irgendwie auch immer so. Ich habe dann irgendwie auch nach jeder Szene, muss gar nicht mehr ein Gegentor gewesen sein, sondern auch irgendwie so ein falsch gespielter Pass oder irgendwie so eine Szene, wo du vielleicht nicht rauskommst oder vielleicht kein Kommando gibst, ne? Wo du dann selber vielleicht als Keeper damit haderst. Das passiert halt alles, aber du kannst halt dann nicht mehr ändern. Was du halt machen kannst, ist es dann, klingt mal ein bisschen abgedroschen, aber so als Chance zu sehen, daraus zu lernen. So, das ist halt so das Einzige, was du halt machen kannst, ne? Und sich dann irgendwie nicht verrückt zu machen wegen solcher Szenen, sondern halt immer versuchen, deine Antwort drauf zu geben.
Ja, und versuchen der Mannschaft direkt wieder Sicherheit zu geben mit der nächsten Aktion. Und dann ist es halt auch okay, weil dann ist das Thema auch schnell vergessen. Und auch beim Gegner dieser Moment, wo du sagst, boah, jetzt sind die verunsichert, dann sollte es halt auch direkt verloren, wenn die wissen, okay, der Torhüter hat sich gefangen, der ist da und es geht ganz normal weiter. Ne? Das finde ich ganz wichtig. Und ja, genauso aber auch umgekehrt, wenn man etwas richtig gut macht. Das ist halt natürlich auch mal der Punkt, dass man vielleicht zu lange in der Aktion drin ist, die man richtig gut gemacht hat.
Ja. Ist dann nicht zu überdrehen, meinst du?
Ja, genau, dass man nicht überdreht. Ja. Kennen wir alle, ne? Ball aus dem Winkel geholt und Ecke und dann unterläuft man die Ecke dann, wie ist das?
Leo, oh.
Ja, shit. Von daher alles gut. Wie gesagt, Fährmann ist sein Ding. Da bin ich genauso wie du kein Fan davon, das auseinanderzunehmen und sagen, ja gut, hätte er, mach doch. Und am Ende des Tages, seine Reaktion, die war gut. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und dass Schalke jetzt nicht deswegen verloren hat. Und das freut mich vor allem für den ganzen Verein, dass sie da Anschluss gefunden haben jetzt an die Plätze und dass sie nicht abgedroschen sind schon nach 23 Spieltagen oder 22 Spieltagen, wo sie sagt, okay, keine Chance mehr.
Ja. Auch ähnliche Szene vielleicht auch Marvin Schwebe, die auf jeden Fall eine ähnliche Kerbe schlägt, sage ich mal, da diesen Schuss von Yannick Gerhardt zum 0-1 auch nicht verteidigen konnte. Ja, müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so groß auseinandernehmen, wobei jetzt da kann ich mir vorstellen, dass Schwebe da auch zwei Gedanken im Kopf hatte. Erst so diese Fußverteidigung, aber dann, weil der Schuss recht nah auch am Fuß war, wollte er damit auch mit der Hand irgendwie hingehen. Ja, also das sieht man auch sehr, sehr selten bei Schwebe, der ja eigentlich auch technisch-taktisch ein ganz hohes Level ist, wo ich auch jetzt nicht vorstellen kann, dass es ihn das jetzt groß umwirft, aber natürlich dann bitter, dass das sozusagen dann die Niederlage auch eingeleitet hat, weil so recht früh im Spiel dann noch war, ne?
Ja, Nochmal, Fehler-Ding, ne? gar kein Thema. Ich habe das Spiel nachher nicht gesehen. Ich kann es mir nachher vielleicht sagen, wie er darauf reagiert hat, ob er danach nur einen Ball gehalten hat. Wie gesagt, das Spiel haben wir ja verloren. Das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist, wenn man das hier ein bisschen betrachtet, er ist sehr lange im Coaching drin, im Zentrum. Sehr lange drin.
Er beschwert sich, glaube ich, ein bisschen eher, weil Marmoush statt den Ball vermeintlich irgendwie so mit der Hand mitgenommen haben soll, als er sich dort annimmt. Und hat er ja schon sich ein bisschen beschwert. Und vorher schon, weil ja Jeff Chabot dort was, glaube ich, die Skiri was, dort irgendwie zu Fall gekommen ist bei einem Zweikampf vorher. Das könnte vielleicht auch sein, ne? Wie du sagst, vielleicht fehlender Fokus, ne?
Ja, also dass der Fokus nicht bei 100% einfach war in der Aktion, ne, sondern vielleicht irgendetwas nachgehangen hat und dann kommt vielleicht der zweite Gedanke noch hinzu, dann bist du nicht so schnell in deiner Ausführung. Wo ich sage, das ist eins, was ich mir vorstellen kann. Sieht das schon sehr kurios aus, muss man
sagen. Ja, ein Ball auch noch irgendwie so, ich glaube, noch leicht verdeckt irgendwie vom Kölner Innenverteidiger, der da mit stand. Ja. Also das, da haben wir natürlich auch nicht jetzt genau direkt seine Sicht oder seine Perspektive da einfach zur Verfügung. Das muss man halt auch mal bedenken, ne?
Wenn man ja, jetzt das einer kritisiert. Davor, aber dennoch sage ich mal, das sind dann, weil es kein Gewaltschuss, ne? Und dann sind 7 Meter, wo er immer noch Zeit hat, darauf zu reagieren. Kommt sehr zentral,
hat
er auch schon mal gehalten, ne? Das wissen wir. Ja. Also, ist es jetzt nicht, das weiß er auch selbst dann. Nimmt auch auf seine Kappe, bin ich 100% sicher. Das Einzige, wie ich mir erklären kann, ist halt, okay, war irgendwie nicht zu 100, es war auch die 4. Minute, dann ist es vielleicht auch noch nicht 100%ig im Spiel drin gewesen. Passiert auch manchmal, nicht so einen guten Tag hat, man kommt nicht so gut ins Spiel rein. Und dann hängt man vielleicht so in der Szene dann vielleicht im Handspiel oder sonst irgendwie etwas noch hinterher oder Foul. Passiert das mal und dann steht es leider schon 1-0 und keine Ahnung. Wie hat er danach reagiert?
Man muss sagen, das ist danach eigentlich, also danach kam ja noch dann dieses Elfmeter-Gegentor durch Maxi Arnold. Ansonsten war es jetzt auch ein Spiel, bei dem sowohl Köln hat er eigentlich noch ein paar ganz gute Szenen, so im 1-gegen-1 durch Davy Selke zum Beispiel, wo Kuhn Castells einfach mehrmals ganz gut im Block gestellt hat und so. Das war jetzt auch, also hat Castells wirklich ein fehlerfreies Spiel gemacht, weil du dann halt schon hinterherhängst und Köln ja trotz alledem immer sehr, sehr viel Aufwand immer betreiben muss, um ein Tor zu schießen, ähnlich vielleicht so wie Stuttgart. Kann es vielleicht dann auch sein, dass es dich als Mannschaft nicht so unbedingt nach vorne bringt. Ich meine, da hinten zu liegen ist eh immer schwierig, ne? Ist klar. Ja, aber in dem Fall ist es natürlich dann noch umso bitterer, weil dann auch so dein sicherer Rückhalt, der die ganze Saison eigentlich immer gut gehalten hat, dann nur noch so einen Lapsus da macht, aber Wolfsburg hat jetzt auch ihm wenig Chancen gegeben, sich halt irgendwie noch auszuzeichnen, sage ich mal so.
Ja, absolut, okay. Ja, genau. Schwierig, aber kurios, dass solche 2 Fehler in einem Spieltag passieren, das ist eigentlich auch nicht
die. Stimmt, ja.
Nicht das Typische, ja.
Das stimmt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist gestern, war noch das, weiß nicht, ob du es gesehen hast, das EFL Cup, League Cup Finale zwischen Newcastle und Manchester United. Und da gab es dann im Nachhinein noch Kritiken, können wir ja vielleicht nennen, Spox.com, das ist dieses Online-Portal, dort hat irgendwie Loris Karius bei diesem 1-0 dort kritisiert und halt so polemisch gefragt, ja, was macht er da? Kannst du dir gerne mal parallel dazu angucken, ist jetzt recht spontan, dass wir da jetzt drüber sprechen. Also ich finde es wirklich eine Sauerei, wenn wir das Setting erstmal angucken, Loris Karius war jetzt bei Beşiktaş die letzten Jahre irgendwie so gespielt, aber kam ja eigentlich auch irgendwann erst im Herbst oder Spätherbst der Saison dazu, weil Newcastle, glaube ich, mit Dubravka jemanden abgegeben hat, der kam jetzt wieder zurück und Dubravka durfte halt nicht, weil er bei United gespielt hat, die erste Halbserie, nicht gegen United im League-Cup-Finale halt spielen. Und Nick Pope, der eigentliche Stammkeeper, hat sich da verletzt vorher oder war gesperrt, irgend sowas, weiß gerade gar nicht. Deswegen eben Karius da spielen musste und eben lange nicht gespielt hat und in dem Finale eigentlich das gehalten hat, was man halten konnte. Und dann wurde er dort für so eine Szene wie dieses 1-0 durch Marcus Rashford, der aus kurzer Distanz aus halblinker Position abgeschlossen hat und der Ball klar abgefälscht wurde. Also ihn dafür irgendwie dort zu kritisieren und zu belangen, finde ich echt,
macht mich echt wütend. 1-0?
Ja. nee, das 2-0, sorry, das 2-0.
Das 2-0, okay,
wollte ich schon sagen. Das 1-0 war Casemiro, sorry, ja, das 2-0, ja. Muss mal ein bisschen davor spielen. Also, er hat ganz kurze Distanz. Rashford schließt ab mit links. Und Ball geht dann zwar ins kurze Eck, aber also dann über Karius drüber, aber für mich kann er den gar nicht halten, weil er hat abgefälscht. Wer jemals schon im Tor stand, weiß ganz genau, dass halt jede kleinste Veränderung der Flugbahn einfach fatale Folgen haben kann. So. Und gerade aus so einer ganz kurzen Distanz, also war mir da doch ein bisschen drüber. Und da wurde halt schon von einigen Fans da, auch im englischsprachigen Bereich, ziemlich harsche Kritik da an ihm geübt. Was ich mal so eben fand.
Okay, ja gut. Bin ich vollkommen bei dir. Ich finde erstmal mit dem Pass in die Tiefe, finde ich, kann er die Position eigentlich erstmal halten. Mhm. Dann macht er eigentlich nochmal zwei Schritte nach vorne. Dann steht er eigentlich sehr eng, wo ich sage, okay, braucht er auch in dem Moment, glaube ich, nicht. Ne? Mhm. Aber gut, kennt seine Grundstellung an sich sonst nicht, wie die ist. Ich finde, er braucht nur nicht vorschieben, aber dann ist es halt einfach, also...
Abgefälschter Ball, so.
Abgefälschter Ball, damit rechnet gar nicht, also vor allem, weil Rashford ja gar nicht frei zum Abschluss kommt, der trifft ihn ja ganz komisch, ansonsten, glaube ich, rollt der Ball auf ihn ja zu, mehr oder minder, kann ihn wahrscheinlich so aufnehmen oder stoppt den wahrscheinlich nur mit dem Fuß und sagt, ja gut, wo soll ich ihn jetzt weiterspielen? Mhm. Ja, und dann titscht er halt komplett über ihn, also ich finde das, also ihm da jetzt einen Vorwurf zu machen.
Ja, also wie gesagt, ich fand es ja einfach nur ein bisschen zu drüber dort von Spox, also
Kann man mir ja gar keinen Vorwurf machen.
Also, auch so dieses Narrativ, was einfach so wieder mit bedient wird, ne? Karius, Fehler, genau. Also wie hat Finalfluch geht weiter, was macht Loris Karius?
Das hat er dann halt so ein bisschen, ne?
Genau. So, also das wollte ich nochmal kurz loswerden, weil deswegen machen wir auch den Podcast, um eben auch vielleicht die Betrachtung von Torhütern so in diesen breiteren Medien ein bisschen anders darzustellen und vielleicht auch nicht einfach nur dieses polemische, ja, was macht er da, kurzes Eck muss er dazu haben oder Mauereck muss er haben oder keine Ahnung was. Ja, dass sowas vielleicht einfach ein bisschen mehr aufgeklärt wird und da geht es auch nie darum, irgendwelche Spiele da zu denunzieren, sondern eigentlich immer nur darum, vielleicht Absolut. Zu erfahren, warum da ein Fehler gemacht wurde oder warum der Ball dann reinging oder warum auch nicht, warum vielleicht eine gute Parade war, wie bei Marc Flecken zum Beispiel.
No? Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort.
Ja, ich denke auch. Adam, vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist, dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben wieder gut abgeliefert. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, immer wieder gerne. Wenn irgendwann mal wieder Not am Mann ist, dann weißt du, wo du dich melden darfst. Und dann
bist hier ein gern gesehener Gast im Podcast. Sehr gut. Dann in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wie gesagt, Mainz Schwerpunkt wird es wahrscheinlich werden, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Es sind ja unsichere Zeiten auch für uns im Podcast-Game. Aber ich bin da guter Dinge, dass das was wird. Nächste Woche mit Jan. In diesem Sinne, bleibt stabil. Bis nächste Woche. Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.